Was ist das Ziel von Wissenschaft und Forschung? Das ist doch die Suche nach der Wahrheit, der kritische Diskurs. Eine Recherche der ARD gemeinsam mit dem SZ-Magazin zeigt jetzt, mehr als 5000 Wissenschaftler deutscher Hochschulen haben offenbar Forschungsarbeiten bei scheinwissenschaftlichen Verlagen veröffentlicht, also sogenannten Raubverlagen. Dort kann quasi jeder veröffentlichen, was er will, und überprüft wird meistens gar nicht. Also eine grundlegende wissenschaftliche Qualitätssicherung gibt es also nicht. Wir sprechen über diese Fälle mit Franco Zotter. Er ist Wissenschaftsjournalist und Geschäftsführer der WPK, der Wissenschaftsjournalisten-Wissenschaftspressekonferenz. Ich grüße Sie, Herr Zotter.
Ich grüße Sie auch, Frau Wittke.
Laut der Recherche werden zum Beispiel öffentlich finanzierte Studien in so fadenscheinigen Online-Magazinen veröffentlicht. Dass es diese Raubverlage gibt, ist nicht neu, aber das Ausmaß, dass so viele Wissenschaftler dort publizieren, wie kommt es denn dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier bewusst, ich nenne es mal, Fake Science betrieben wird.
Nee, das ist auch nicht so, aber ich glaube, bevor man über das Problem brütet, müsste man vielleicht noch mal einmal sich vergewissern, wie groß das Ausmaß ist. Also die Recherche hat ja gezeigt, dass 5000 Namen da jetzt recherchiert worden sind. Mhm. Wenn man das jetzt mal auf die Anzahl der Forscher in Deutschland projiziert, die es gibt, dann reden wir etwa über 1,3 bis 1,5% des wissenschaftlichen Personals in Deutschland, was dann nach dieser Recherche betroffen wäre. Das ist einerseits wenig, aber es ist eben hinreichend viel, um das natürlich auch zu problematisieren und zu Recht zu problematisieren.
Trotzdem die Frage, wie kommt es dazu?
Ja, das hat viel mit der Binnenlogik der Wissenschaft selbst zu tun. Es gibt einen hohen Publikationsdruck in der Wissenschaft, weil Karrieren in der Wissenschaft über Veröffentlichungen laufen. Das heißt, die jungen Forscher sind gezwungen, eben möglichst viel zu publizieren, und dieser Publikationsdruck hat auf der Gegenseite bei den Pseudo-Journals, die Sie erwähnt haben, eben ein Geschäftsmodell entstehen lassen, was darauf basiert, dass diese Journals Wissenschaftler ansprechen, ihnen eine Veröffentlichung anbieten. Die Wissenschaftler bezahlen dann für diese Veröffentlichung und können dann in ihrem Lebenslauf eben eine Veröffentlichung nachweisen, die dann wichtig ist für die spätere Karriere. Und insofern haben beide Seiten etwas davon. Der Wissenschaftler kann auf Veröffentlichungen verweisen und die Journals nehmen eben das Geld des Wissenschaftlers.
Das klingt trotzdem eher so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Opfer der betrügerischen Praktiken der pseudowissenschaftlichen Verlage sind. Könnte man das so simpel sagen? Kann man die Forscher da so komplett aus der Verantwortung nehmen?
Nee, kann man natürlich nicht. Also weil es ist natürlich so, dass das System selber anfällig für genau diese Art von Pseudo-Journal-Entwicklungen sind. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt eine Studie, die ich kenne, im Jahr 2010 etwa 53.000 Paper-Veröffentlichungen in solchen Journals gab und 2014 gab es 400.000. Da sieht man also, wie hoch die Dynamik ist in diesem Feld. Aber Sie haben natürlich völlig recht, man kann jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaftler zum Opfer von diesen Pseudo-Journal-Verlagen werden, sondern es ist natürlich in der Verpflichtung des Wissenschaftlers, sich davor zu schützen oder diese Beziehung erst gar nicht einzugehen. Und es gibt ja auch Anstrengungen in der Wissenschaft, das zu unterbinden. Es gibt zum Beispiel sogenannte Blacklists und Whitelists, also Blacklists von Verlagen, wo man besser nicht veröffentlichen sollte, und Gegenzug Whitelists von Verlagen, in denen man ohne Probleme veröffentlichen kann. Aber offensichtlich sieht man, ist das eben nicht bis in die Tiefe des wissenschaftlichen Personals vorgedrungen. Deshalb gibt es eben diese Fälle.
Diese Listen haben Sie gerade schon angesprochen. Was kann man denn generell dagegen tun, um die Wissenschaft wasserdicht zu machen?
Naja, wasserdicht bekommen wir sie nicht. Deswegen habe ich am Anfang nochmal darauf hingewiesen, dass wir reden am Ende dann doch über eine relativ kleine Zahl. Deswegen ist, ich glaube, das Problem dieser Entwicklung ist auch weniger, ob es jetzt 1,5% sind oder irgendwann mal 1,7 oder vielleicht glücklicherweise nur 1%, sondern das Problem ist, dass es so ähnlich wie bei den Fake News im Journalismus, dass diese Veröffentlichungen ja nicht nur in dem Sinne problematisch sind, dass sie eben in Journals erscheinen, die eben so betrügerisch handeln, sondern diese Journals verbreiten ja dann dieses Wissen auch in der Breite. Und das infiltriert und beschädigt am Ende eben ein System, was auf Glaubwürdigkeit angelegt ist. Das ist ja wie im Journalismus auch. Also wenn wir über Fake News reden, dann reden wir ja auch nicht darüber, dass Fake News den Großteil der Veröffentlichung im Journalismus ausmachen. Aber sie sind trotzdem ein Problem für den Journalismus insgesamt, weil sie eben die Glaubwürdigkeit des Systems beschädigen.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Wie gehe ich dann jetzt aus journalistischer Perspektive, beispielsweise als Wissenschaftsjournalist, mit diesen Infos um? Muss ich meine Quellen jetzt noch 10-mal mehr überprüfen? Sollte ich selbst die Forschung machen? Also woher weiß ich denn, was stimmt?
Ja. Nee, also es gibt ja glücklicherweise neben diesen Pseudo-Journals jede Menge Journals, die eben dieses Problem nicht haben, also die dann auch auf solchen Whitelists landen. Und das ist in der Regel ja auch so, dass Journalisten, es gibt ja Untersuchungen, welche Journals beobachten Journalisten überhaupt regelmäßig. Und dann sieht man von den vielen 100.000 Journals, die es auf der Welt gibt, beobachten Journalisten ja sowieso nur einen winzigen Bruchteil. Und einen Großteil ihrer Meldungen nehmen sie eben aus den renommiertesten Journals. Also insofern ist die Gefahr, dass aus diesen Journals jetzt vieles im Journalismus landet, gar nicht so groß. Aber trotzdem, da haben Sie recht, hat auch der Journalismus die Pflicht, dass wenn er einer Veröffentlichung nachgeht, dass er die Quelle prüft. Das kann natürlich nicht so weit gehen, dass er jetzt anfängt, bis ins letzte Detail zu überprüfen, ob das, was da in dem Artikel steht, ob das richtig ist oder nicht. Also natürlich muss er das tun, aber er kann natürlich jetzt nicht sozusagen zu einem Wissenschaftler werden. Er muss darauf vertrauen, dass die Sicherungsmechanismen in der Wissenschaft so gut funktionieren, dass er am Ende nur mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen konfrontiert ist, denen er vertrauen kann und wo er dann sozusagen mit seiner journalistischen Arbeit aufsetzen kann.
Wissenschaftler wollen seriös veröffentlichen, stehen unter großem Publikationsdruck, geraten dabei immer wieder an unseriöse Raubverlage. Darüber habe ich gesprochen mit Franco Zotter. Er ist Wissenschaftsjournalist und Geschäftsführer der WPK, der Wissenschaftsjournalisten Wissenschaftspressekonferenz. Dankeschön, Herr Zotter, für die Einschätzung.
Danke Ihnen auch, Frau Witzke.